heute mitgebracht, den wir lesen werden. Wir werden den Vers für Vers durchgehen. 1. Petrus 3 ist heute unser Text. Wer also eine Bibel dabei hat, darf es aufschlagen. Wer eine Bibel-App hat, darf es auftippen. Wer es aus dem Kopf weiß, darf es rezitieren. Okay, das sind schon... Wir sprechen heute über das Thema in der Defensive. Genau, das ist heute unser Thema, in der Defensive. Und ich habe euch zwei Bilder mitgebracht von Artikeln. Die sind jetzt ein bisschen klein, aber ich hoffe, ihr könnt sie grob erkennen. Zwei Artikel, die in diesem Jahr veröffentlicht wurden von den öffentlich-rechtlichen Medien. Die linken beiden gut aussehenden Herren, das sind die O-Bros. Wer von euch kennt die O-Bros? Oh, das sind einige. Gut, gut. Das ist christlich-deutsches Kulturgut. Denn diese beiden Brüder sind die ersten deutschen Musiker, die es auf Platz 1 der deutschen Charts geschafft haben. Jedenfalls seit langem. Ich weiß nicht, ob es früher mal das gab, aber schon sehr, sehr lang her. Die beiden haben es geschafft. Sie sind auf die weltlichen Charts Platz 1 mit ihrem Album gekommen. Zwei christliche Rapper, die Stadien füllen in Deutschland, die Open-Air-Veranstaltungen machen und die ein glasklares Evangelium verbreiten. Die sind wirklich gut, die beiden. Aber die öffentlich-rechtlichen Medien haben geschrieben dann, sind die vielleicht problematisch? Wie harmlos oder problematisch sind die O-Bros? Da wurde dann gesagt, naja, deutsche Rapper rappen normalerweise über Drogen, Gewalt und Alkohol. Das ist aber nicht so problematisch. Die beiden reden über Jesus, das ist sehr problematisch. Ja? Und da müssen wir aufpassen, weil die könnten ja rechtsradikal sein und so weiter und so fort. Rechtsähnliche Geschichte, ein Artikel, der mittlerweile zurückgezogen wurde, wo mittlerweile auch Schritte eingeleitet wurden, weil auch dagegen geklagt wurde. Ein Artikel über gläubige Fußballer, wie religiöse Organisationen Fußballprofis für ihre Missionsarbeit nutzen. Da ging es also um deutsche christliche Fußballer, die bekennend evangelikal sind, die an Jesus glauben, die das öffentlich machen. Und auch da wurde gesagt, sehr problematisch, die benutzen den Sport, um zu missionieren, die benutzen die Plattform, um Weltanschauungen weiterzugeben. Das wollen wir nicht, das ist gefährlich und deswegen muss man das kritisieren. So ungefähr ist so gerade die Medienlandschaft. Und es sind nur zwei Beispiele, die wir aktuell haben. Es gibt mehr. Allein dieses Jahr gibt es mehr Berichte über Christen, über besonders freikirchliche Christen. Es gab in den letzten Jahren mehrere öffentliche Dokumentationen. Vielleicht erinnert sich jemand von euch an die Doku Unter falscher Flagge. Das war auch eine ganz prominente Doku von den Öffentlich-Rechtlichen, die ziemlich Wellen geschlagen hat. Das heißt, Leute berichten über Christen. Das ist erstmal gut. Also wir werden gesehen, sage ich mal. Wir werden nur als nicht sehr positiv gesehen von der Gesellschaft. Das zeigt sich in diesen Artikeln. Jedenfalls von den Leuten, die das öffentlich verbreiten. Jetzt ist halt die Frage, und das interessiert mich dann immer sehr, wie reagieren denn Leute auf sowas? Also ich gehöre ja auch zu so, wie sagt man heute, Personen öffentlichen Interesses oder so. Ich bin ja ein sogenannter christlicher Influencer. Mit meiner Apologetikarbeit. Wir werden da auch gerne in so rechtsradikale Ecken oder sowas gestellt. Und das heißt, das betrifft auch mich ganz persönlich in meiner Arbeit. Ja? Da kommen dann Anfragen, da kommen dann Vorwürfe. Und mich interessiert dann sehr, wie gehen denn besonders Christen damit um? Also da kann man ja online dann in die Kommentare gucken, das sind ja öffentliche Beiträge. Wie gehen Christen damit um, dass sowas verbreitet wird? Und ich würde mal sagen, da gibt es eine große Spannweite. Ich habe jetzt keine Beispiele mitgebracht, weil ich auch niemanden diskreditieren möchte. Aber ich sag mal, die Spannweite geht von sehr guten Erklärungen, versuchen das Ganze darzustellen, wie es wirklich ist, bis zu einfach mal beleidigen und gucken, was passiert. Ich glaube, wir haben die Gefahr, unglaublich dünnhäutig zu werden, besonders als Christen. Wir sind vielleicht so in unserer Bubble, wo alles schön und toll sein soll. Vielleicht warten wir auch schon so auf die Verfolgung. Ne? Gibt auch so manche, die sind so verfolgungssüchtig, die wollen, dass wir verfolgt werden. Ne? So, ja, Deutschland verfolgen, ne? Als Corona kam, ja, jetzt werden die Christen verfolgt, genau. Manche haben da so auch einen gewissen Drang zu. Nur, wenn wir das Gefühl haben, da kommt Druck, ja, Und da wird Druck ausgeübt auf unseren Glauben, da wird Druck ausgeübt auf unsere Überzeugungen. Meine Beobachtung ist, sehr, sehr viele sind sehr dünnhäutig. Wir fühlen uns ganz schnell beleidigt, wir fühlen uns ganz schnell getroffen, besonders Empörung ist so ein Ding. Wir empören uns dann ständig, wir wollen dann alles Mögliche öffentlich an Empörungen loswerden. Und ich glaube, es ist gar nicht so einfach, eine Mitte zu finden zwischen einer absoluten Gleichgültigkeit, die nicht gut ist, zu sagen, ist mir doch egal, was in der Welt passiert, ist mir doch egal, was Leute sagen, und einer Empörungskultur, die dann anfängt, genau das Spiel mitzuspielen, das wir ja spielen sollen, laut diesen Medien. Ich meine, wisst ihr, warum sowas verbreitet wird? Wisst ihr, warum sowas an Reichweite gewinnt? Social Media funktioniert so: Je mehr Leute kommentieren und interagieren mit einem Beitrag, desto mehr wird der verbreitet. Da ist völlig egal, ob du positive oder negative Sachen schreibst. Die wollen einfach nur, dass man damit interagiert, dass man was macht damit. Dann wird das populär. Also irgendwo dazwischen ist vielleicht die Wahrheit. Irgendwo dazwischen ist vielleicht die gesunde Herangehensweise in der Frage, was passiert, wenn wir als Gläubige, als diejenigen, die an Jesus Christus glauben, in der Defensive sind. Und ich kann euch eins sagen, das sind wir. Jedenfalls in Deutschland. Ich habe überlegt, ob ich euch ein bisschen Statistiken mitbringe aus Europa. Es hätte aber dann den Rahmen gesprengt. Ich meine, ich predige ja generell eher zu kurz als zu lang. Also von dem her hätte ich es noch reinbauen können. Aber einfach, um euch mal ein Stimmungsbild ganz kurz darzulegen. In Europa beginnt eine Erweckung. Das können wir beobachten. In Deutschland sind wir so ein bisschen hinten dran gerade. Aber wir sehen in Großbritannien, junge Männer, besonders junge Männer, scharenweise in die Kirchen strömen. Übrigens nicht in die Freikirchen. In die anglikanische Kirche, in die orthodoxe Kirche und in die katholische Kirche. Da strömen scharenweise junge Männer. Frankreich hat letztes Jahr eine Rekordzahl an Taufen verzeichnet in der katholischen Kirche. Nicht in Freikirchen, katholische Kirche. Eine Rekordzahl an Taufen von jungen Leuten, nicht Babys, von jungen Leuten. Wir sehen also, dass etwas passiert in Europa, besonders bei jungen Menschen. Die Generation Z oder Generation Alpha, die danach kommt, die jungen Leute fangen an, wieder spiritueller zu werden. Die Statistiken bewegen sich wieder in die Richtung, dass Leute sagen, wir gehen mehr in die Kirche, wir beten mehr, wir beschäftigen uns mehr mit Spiritualität. Was nicht heißt, dass sie an Jesus glauben, aber sie beschäftigen sich mehr mit Spiritualität. Wir sehen also schon in Europa eine gewisse Bewegung, die sehr spannend ist. Weltweit gibt es natürlich schon lange. Ne? Das Zentrum des Christentums ist nicht mehr in Europa. Das ist ganz wichtig zu wissen. Wir sind nicht mehr das Zentrum des Christentums. Das Zentrum des Christentums, meiner Ansicht nach, wird sich langfristig verlagern nach Afrika oder vielleicht Fernasien. Was wir in Deutschland sehen, ist aber, dieser Ansturm, der fehlt noch so ein bisschen. Und die Stimmung in unserer Gesellschaft ist so eine Mischung aus, man könnte es mit so einem Witz vergleichen, wo ein Reporter auf die Straße geht und Leute fragt, was glauben Sie, ist das größte Problem unserer Gesellschaft? Mangelndes Wissen oder mangelndes Interesse? Und der Mann antwortet, keine Ahnung, ist mir auch egal. So ungefähr ist die Einstellung vieler Menschen gegenüber dem Christentum. Sie haben keine Ahnung vom Christentum und es interessiert sie auch nicht wirklich. Nur wenn dann solche Artikel kommen und Leute haben ja überhaupt keine Ahnung von evangelikalen Christen. Kein Schimmer. Wir sind hier eine absolute Minderheit in Deutschland. Ja, ist anders als in Amerika zum Beispiel. Wir sind eine absolute Minderheit als Freikirchen. Und Leute haben keine Ahnung, lesen dann solche Artikel und sagen, ja genau, die blöden Christen, ich wusste schon lange. Ne? Das gibt es übrigens auch schon immer. Ja, vor 2000 Jahren wurden Christen vorgeworfen, dass die Kannibalen sind und dass die Kinder opfern und so weiter und so fort. Also ich meine, Leute hatten keine Ahnung, aber wenn sie sowas hören, finden sie es interessant. Was machen wir also, wenn wir in so einer Stimmung sind in unserer Gesellschaft? Und ich sage euch mal, was die meisten machen, wir ziehen uns einfach zurück. Ne? Das ist ja so unsere Devise. Ne, wir haben dann unsere Freude an unseren Gottesdiensten. Na, schön. Das ist dann gewohnt, da habe ich keine Risiken. Ja. Wir ziehen uns zurück aus der Gesellschaft. Wir schaffen Angebote in unserer Kirche, wo wir die Gesellschaft gar nicht mehr brauchen. Wir können alles in unserer Kirche selber machen, unter uns, und ziehen uns zurück aus der Welt, sodass wir eigentlich überhaupt keinen Kontakt mehr haben zu Menschen, die nicht an Jesus glauben, jedenfalls keinen intensiven. Ich könnte jetzt hier eine Umfrage machen. Mit wie vielen Leuten sprecht ihr im Monat über Jesus mit einem Gespräch, das länger als 15 Minuten geht? Und diese Person darf nicht an Jesus glauben. Ja, da wird es dünn, glaube ich. Und das ist kein Vorwurf, okay? Versteht die Predigt nicht als Vorwurf. Ich sage nur, was die Realität ist. Wir feiern uns selbst so sehr, dass wir ganz vergessen, was unser Auftrag ist. Unser Auftrag ist, Salz und Licht zu sein in einer Welt, die Jesus braucht. Das ist unser Auftrag. Und dazu müssen wir Kontakt haben mit Menschen, auch wenn die uns nicht freundlich gesinnt sind. Und es gibt einen super Text in 1. Petrus 3, den ich jetzt mit euch durchgehen werde, der das ein bisschen aufzeigt, wie können wir sehr gute Repräsentanten sein in so einer Gesellschaft. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig. Vergeltet nichts Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr wisst, dass ihr berufen seid, Segen zu erben. Denn wem? Oh. Dann lese ich halt hier weiter. Denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche den Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die gerichtet, die Böses tun. Mal so weit. Sehr interessant, wie Petrus anfängt, einzugehen auf eine Situation, in der Christen in einer Gesellschaft sind, die ihnen nicht wohlgesonnen ist. Manche von uns könnten dann sagen, naja, die erste Devise ist, auf die Straße gehen und Menschen mal so richtig sagen, was für Sünder sie sind. Das wäre ein Ansatz. Es gibt ja auch Leute, die das machen. Der Ansatz von Petrus hier ist ein ganz anderer. Petrus sagt zuerst, wie verhaltet ihr euch gegenüber Menschen? Und ich kann dir eins sagen, du kannst die Bibel noch so gut kennen. Du kannst die auf Altgriechisch von hinten rückwärts auswendig sagen können. Wenn du Menschen nicht mit Liebe behandelst, ist ihnen das völlig egal. Völlig egal. Wenn du Menschen nicht mit einer größeren Liebe behandelst, als die Welt es geben kann, haben sie keinen Grund, dir zuzuhören. Denn Angebote gibt es zuhauf in unserer Gesellschaft. Glaub bitte nicht, dass wir als Kirche das beste Freizeitangebot haben, dass wir das beste Beschäftigungsangebot haben, das die Welt zu bieten hat. Wir haben hier keinen Freizeitpark mit Wasserrutsche in der Kirche. Wenn Leute sich entscheiden, Schwimmbad oder Kirche, und sie haben keinen Draht zu etwas, was tiefer geht, dann entscheiden sie sich für Schwimmbad. Petrus sagt, wir müssen etwas repräsentieren. Und das Interessante ist, er geht hier auf einen Maßstab von Jesus. In Lukas 6 lesen wir den Maßstab von Jesus. Und nochmal, das ist nicht das Ziel von Jesus, das ist der Maßstab, das ist die Basis von Jesus, die er legt für unser Leben. Euch aber, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Ich sage das immer wieder, ich sage es nochmal, das ist nicht irgendein utopisches Ziel, das wir irgendwann, wenn wir 80 sind, erreicht haben können. Das ist die Basis. Das wäre wie wenn ich sage, ich lasse mich am Ende meines Lebens taufen. Nee, die Taufe ist der Anfang. Das hier ist die Basis, um den Auftrag von Jesus in dieser Welt ausführen zu können. Das Gute daran ist, das kann man einfach machen. Das ist das Gute daran. Da können wir uns gar nicht ausruhen auf, ja, aber also ich habe das einfach noch nicht so vom Geist her. Nee, das musst du einfach machen. Das musst du einfach tun. Du hast einen Mund, du hast einen Kopf und du hast Worte. Du kannst segnen. So einfach ist das. Wenn dir jemand Böses will, kannst du ihn segnen, du kannst für ihn beten. Dazu brauchst du nicht 30 Jahre Anschub vom Heiligen Geist. Brauchst du nicht. Du brauchst Glaube, dass das, was Jesus sagt, stimmt. Und dass die Liebe von Jesus für jeden Menschen gilt. Egal, wie der dich behandelt. Wir müssen den Maßstab von Jesus wieder neu ernst nehmen. Und die Bibel sagt nämlich, was der gegenteilige Maßstab ist. Wenn wir anfangen, Menschen zu verurteilen, verurteilen wir uns selbst. Ich habe den Text jetzt hier nicht hier, aber Römer 2 sagt das sehr klar. Darin, wo du andere verurteilst und dasselbe tust, verurteilst du nur dich selbst. Der andere kann gerettet werden, der andere kann Gnade von Gott bekommen, aber du verwehrst dir selbst die Gnade, wenn du über Menschen urteilst. Wenn du Menschen abhakst und sagst, nee, mit so einem Menschen, der hat es nicht verdient, dass ich ihm von Jesus erzähle. So ein Mensch, der hat nicht verdient, dass ich für ihn bete. So ein Mensch, der hat nicht verdient, dass ich ihm gute Worte sage. Dann verurteilst du dich selbst, denn du hast es auch nicht verdient. Ich meine, einer der größten Vorwürfe in unserer Gesellschaft ist ja nicht ein Vorwurf gegen Jesus. Wisst ihr, Jesus finden viele Menschen faszinierend. Wenn Leute dann in der Bibel mal lesen und Jesus beobachten oder sehen oder von ihm hören, dann finden viele diese Person interessant. Deswegen wollen ja auch alle Religionen ihn für sich beanspruchen. Der Islam beansprucht ihn für sich als Propheten, eigentlich sogar ein höherer Prophet als Mohammed, denn im Islam wird Jesus wiederkommen, um zu richten, nicht Mohammed. Das ist gleich wie bei uns. Der Prophet Isa ibn Mariam wird wiederkommen, um die Erde zu richten. Das heißt, sie haben einen sehr hohen Stellenwert von Jesus. Der Hinduismus, viele Hinduisten versuchen, Jesus zu vereinnahmen als eine Reinkarnation von Krishna oder sonstige Geschichten. Ja, ich erinnere mich auf ein Seminar, wo ich mit Sammy war, schon ein paar Jahre her, ne? Wo wir eine interessante Debatte hatten in einem hinduistischen Tempel. Ich glaube, es war der hinduistische Tempel, ne? Der weismachen wollte, ne, dass Jesus einfach eine Reinkarnation ist von Krishna und das ist eigentlich eine hinduistische Figur. Ne? Die wollen Jesus für sich vereinnahmen, weil Jesus ist eine kraftvolle Person. Jesus ist eine faszinierende Person für die Menschen. Das Problem ist, wenn wir halt so eine Spanne haben in der Faszination und wir aber sagen, wir vertreten Jesus, dann gelten wir als Heuchler. Und ich glaube, das ist eines der größten Probleme. Deswegen fängt Petrus damit an. Wenn wir Heuchler sind, wenn wir nicht das leben, was wir sagen, bringt kein Wort der Welt etwas. Wir müssen es erst tun. Dann sprechen. Wir müssen Menschen erst Liebe zeigen und dann haben wir vielleicht ein offenes Ohr für Wahrheit. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Wir lesen weiter auf Vers 13. Ach so, genau. Also der erste Punkt ist quasi, wir müssen sein wie Jesus. 1. Petrus 3, 13 bis 15a. Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Doch wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr drohen aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in eurem Herzen. Schon mal ein Vers Anti-Empörung. Ne? Also er sagt nicht, und dann geht auf die Barrikaden. Es gibt Dinge, dafür sollten wir auf die Barrikaden gehen, versteht mich nicht falsch. Ein Thema zum Beispiel ist das Thema Abtreibung. Da geht es um Ungerechtigkeit, da geht es um Leid. Da müssen wir unsere Münder aufmachen, natürlich. Da haben wir eine Verantwortung unserer Gesellschaft. Aber wenn unsere Empörung am lautesten wird, wenn Leute unseren Glauben angreifen, wisst ihr, was wir dann vermitteln? Die ganze restliche Gesellschaft ist uns alles egal. Klimawandel, Politik, Leid, Kriege, ist uns alles egal. Aber wenn mich jemand beleidigt, ne, dann schreibe ich 10 Kommentare im Internet. Ja? So kommen Christen oft rüber in unserer Gesellschaft. Alles ist uns völlig egal, aber wehe, jemand sagt was gegen uns. Was sagt Petrus? Wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Also er geht da total, die jungen Leute würden sagen, relaxed, ne, oder chillig ran. Ne, total entspannt, er sagt, wer kann uns denn schaden? Paulus sagt doch dasselbe, oder? Nichts kann uns schaden, wenn wir Jesus gehören. Wer kann gegen uns sein, wenn Gott für uns ist? Ich meine, viele können gegen uns sein. Aber was können sie uns tun? Also ich meine, die schlimmste Verfolgung, die wir hier in Deutschland haben, ist, dass man vielleicht mal wirklich dumme Sachen öffentlich sagt und dann eine Anzeige bekommt oder dass Leute blöd finden, was wir sagen. Viel schlimmer ist es eigentlich momentan nicht. Ich darf hier öffentlich predigen. Ich darf hier öffentlich predigen, ich darf aus der Bibel predigen. Ich darf meine Meinung sagen öffentlich. So schlimm ist es noch nicht. Wer kann uns Schaden zufügen? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ich kriege teilweise so viele Beleidigungen und blöde Kommentare, wenn ich mit Leuten im Internet rede. Das ist mir doch egal. Das kann mir doch völlig egal sein. Das ändert doch keinen Deut daran, wer ich bin. Das ändert doch keinen Deut daran, was meine Überzeugung ist. Und nochmal, wenn wir die Verse davor überlegen, dann sagt er, es ist eigentlich eine Chance. Wenn Leute dich beleidigen, kannst du sie segnen. Das ist eine Chance. Er sagt, wenn wir leiden sollten um der Gerechtigkeit willen, das ist etwas Gutes. Lasst euch nicht beunruhigen. Und dann sagt er, wie das geschieht. Wie kriegen wir denn diese Ruhe rein? Wie kriegen wir denn diese innere Entspanntheit rein? Indem wir Gott in unserem Herzen heiligen. Wir haben hier keine Verfolgung, aber trotzdem kollabieren wir oft und bringen unser Fleisch zum Vorschein, wenn Leute etwas gegen Jesus sagen. Und nochmal, wenn wir Jesus ernst nehmen, dann sind wir dagegen geschützt. Wenn wir Jesus ernst nehmen, indem, wie er sagt, wie wir mit Menschen umgehen sollen, und wir das praktizieren, ja, dann wird es zu unserer Gewohnheit. Wenn es unsere Gewohnheit ist, dann wird es zu dem, was wir tatsächlich ausleben, auch wenn es schwierig wird. Ich meine, es gibt stressige Tage, aber Zähneputzen tun wir trotzdem, ne? Weil es Gewohnheiten sind. Wenn wir das nur im Kopf haben oder in irgendwelchen Bibelstellen, die wir zitieren können, aber nicht gewohnt sind, Menschen zu segnen, werden wir es nicht tun, wenn Druck auf uns ausgeübt wird. Wenn wir nicht gelernt haben, Menschen Gutes zu sagen, anstatt sie zu verurteilen, dann werden wir das nicht tun, wenn Druck auf uns ausgeübt wird. Aber wenn es unsere Gewohnheit geworden ist, wenn es völlig klar ist, dass wir das machen, dann machen wir das auch, wenn Druck kommt. Und die Lösung offensichtlich, die Petrus hier sagt, ist, dazu müssen wir Selbstgerechtigkeit ablegen und Gott im Herzen absondern und heiligen. Selbstgerechtigkeit ist der Tod für Evangelisation, kann ich dir sagen, aus meiner Erfahrung. Selbstgerechtigkeit, wenn du nur einen Deut auftrittst im Sinne von ich bin besser als du, ich weiß es besser, ich habe es geschafft, dann will dir keiner zuhören. Seien wir ehrlich, wenn jemand zu dir kommt, dreh mal den Spieß um, ein Muslim kommt zu dir und tritt so auf, willst du dem zuhören? Sagst du, da bin ich aber gespannt, was der zu erzählen hat. Nee, natürlich nicht. Warum sollte es anderen anders gehen? Das heißt, um zu sein wie Jesus, um das tatsächlich ausleben zu können, müssen wir Gott auf den Thron setzen in unserem Herzen, der ihm eigentlich gebührt. Wir müssen ihn heiligen im Herzen. Wir müssen ihn an die Priorität setzen und sagen, okay, Jesus, in allem, was mir passiert und wenn Menschen mir begegnen, in erster Linie will ich, dass du gesehen wirst, Jesus. Ob ich mich darstelle, ist zweitrangig. Ob die mich toll finden, ist zweitrangig. Ich will, dass sie Interesse an dir, Jesus, haben. Ich will, dass in ihrem Herz eine Suche beginnt nach mehr. Gott zu heiligen bedeutet, Gott zu fürchten und nicht die anderen. Gott zu fürchten. Und zu sagen, am Ende möchte ich, dass Gott ein gutes Urteil über mein Leben spricht. Was irgendwelche fremden Menschen über uns sagen, ist doch völlig egal. Es ist doch wirklich völlig wurscht. Wisst ihr, was ich will? Ich will, dass meine Familie nicht denkt, ich bin ein absoluter Versager und ein absoluter Despot. Das ist mir wichtig. Ich will, dass Menschen, die mich kennenlernen, sagen, okay, der Dave, der ist kein A-Loch. Was irgendwelche Leute sagen, die mich nicht kennen, ist mir doch völlig wurscht. Wir lesen weiter. Ab Vers 15, Teil B. Ihr seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, die euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden, in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Das ist einer meiner Lieblingsverse, weil dieser erste Teil, 15b, das ist so dieser Vers, in dem das Wort Apologia vorkommt, ne? Dieses Apologetik, dieses Verteidigen, ne? die Verantwortung, Rechenschaft. Ne? Das ist dieses Apologia. Und was bedeutet das? Wenn wir das mal ernst nehmen, was Petrus hier sagt, dann heißt das, wir müssen alle Zeit, jederzeit, zu jedem Moment bereit sein, eine Antwort zu geben, wenn Menschen uns fragen, warum machst du diesen ganzen Schmarrn? Warum glaubst du an Jesus? Warum glaubst du an die Bibel und nicht an den Koran? Das ist zum Beispiel so eine Frage. Ne? Wir haben nicht wenige Muslime bei uns im Land. Die stellen so eine Frage. Glaubt mir, wenn ihr mal mit Muslimen zu tun habt, die fangen ganz schnell an, euren Glauben zu hinterfragen. Aber ganz schnell. Die bekommen das nämlich trainiert. Das nennt sich Dawa. Die bekommen das trainiert. Wie man Christen in die Enge drückt. Und die stellen dir Fragen über deinen Glauben. Eigentlich relativ simple Fragen, aber wir können sie oft nicht beantworten. Warum glaubst du an die Bibel und nicht an den Koran? Ja, weil ich irgendwas spüre. Okay, Buddhisten spüren auch Dinge, Hinduisten spüren auch Dinge, Muslime spüren auch Dinge, der Atheist spürt auch Dinge, wenn er auf AC/DC-Konzerte geht. Da brauchst du ein bisschen mehr. Und er sagt, wir müssen eine Antwort geben, wenn die Frage kommt, warum Jesus? Warum glaubst du das? Warum glaubst du, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Warum glaubst du, dass Gott tatsächlich dich liebt? Was soll ich tun in diesem Leben? Was passiert, wenn ich sterbe? Was ist meine Hoffnung? Wir müssen Antworten geben können auf die Fragen der Menschen in ihrem Herzen. Und ich sage damit nicht, dass wir alle Theologen werden müssen und hochstudiert. Das ist gar nicht nötig immer. Wir müssen mal damit anfangen zu wissen, was wir glauben. Ich muss nicht Rechenschaft geben über das, was andere glauben. Ich meine, ich mache das beruflich. Ich muss mich ein bisschen auskennen mit anderen Religionen. Aber ganz ehrlich, bei vielen Sachen habe ich auch keine Ahnung. Dann frage ich halt. Dann frage ich mein Gegenüber, hey, was glaubst du? Und dann erklär mir das bitte. Aber ich muss erklären können, was ich glaube. Und zwar hieb- und stichfest. Hieb- und stichfest. Ich muss auf das eingehen können, was das Zentrum meines Glaubens angeht. Auch da, nicht jede einzelne theologische Frage. Ich habe schon scherzeshalber, als Diana mich gefragt hat, was ich predigen werde, habe ich gesagt, über die etymologische Bedeutung der Hülsenfrüchte im Alten Testament. Das müssen wir nicht wissen, was das bedeutet. Ja? Aber das Zentrum unseres Glaubens, da müssen wir ein bisschen mehr Antworten haben als, ja, ich finde das halt toll. Wir brauchen eine Antwort für die Welt, weil die Welt hat Fragen. Glaubt mir, eine Generation wächst gerade auf, die beigebracht bekommen hat, es gibt keine Orientierung von außen, du musst dich selbst orientieren. In deiner Sexualität, in deiner Identität, in der Politik, du musst alles selbst machen. Wir haben eine Gesellschaft, die sagt, das Vergangene, die Geschichte ist irrelevant. Was ganz, ganz, ganz schrecklich ist. Weil dann fangen wir an, genau dieselben Fehler zu machen, die 2000 Jahre und mehr Geschichte gemacht haben. Weil wir nicht bereit sind, aus der Geschichte zu lernen, weil wir sagen, die Geschichte ist veraltet und gefährlich. Und wir müssen progressiv werden. Wir müssen nach vorne gucken. Ja, wie willst du denn nach vorne gucken ohne Kompass? Du weißt ja gar nicht, wohin du gucken sollst. Wenn du auf einer Insel bist, und so fühlen sich viele junge Leute, wenn du auf einer Insel bist im großen, weiten Meer und ich sage, guck nach vorne, ja, in welche Richtung denn? Das heißt, eine Generation wächst auf, die beigebracht bekommen hat, gibt keine Orientierung von außen, ist alles in dir drin, aber die verstehen jetzt langsam, ich brauche aber Orientierung, weil wir schaffen das nicht. Unsere Wirtschaft ist dabei, ziemlich bergab zu gehen, das Klima geht bergab, die jungen Leute haben Angst, ihr Lieben, die haben Angst. Und die suchen Orientierung, klare Werte, irgendetwas, woran sie sich halten können. Und jeder sagt ihnen, nee, hast du doch in dir selbst. Wir müssen fähig sein, Orientierung zu geben für Menschen, die Orientierung brauchen. Das heißt, wir müssen an unseren eigenen Glauben Fragen stellen. Und wir müssen zulassen, dass Menschen Fragen an uns stellen. Und damit schließt sich so ein bisschen dieser Kreis, wie das passiert. Wenn du bist wie Jesus, oder fangen wir mal damit an, du fängst an, Gott in deinem Herzen zu halten, du fängst an, dich wirklich wieder mit Gott zu beschäftigen. Das kann intellektuell sein, du kannst Bücher lesen, du kannst die Bibel lesen, alle möglichen Dinge. Das kann sein, dass du dich gedanklich mit Gott beschäftigst, es kann sein, dass du ins Gebet gehst, all diese Dinge. Du fängst an, Gott in das Zentrum deines Lebens zu stellen. Damit meine ich nicht zeitlich, weil wir alle oder viele von uns sind arbeitstätig, wir haben Familie und so weiter. Ich meine, ich kenne das ja auch, ne? Ich habe auch ein paar Kinder. Darum geht es nicht, dass jetzt mehr als 12 Stunden deines Tages irgendwie mit Gott zu tun haben. Aber dass alles in deinem Leben sich nach Jesus ausrichtet, das bedeutet, Gott im Herzen zu heiligen. Dass du ein ganz intensives Bewusstsein dafür hast, warum du auf dieser Welt bist und was du hier tun sollst und was du auch nicht tun sollst oder was du tun darfst, aber nicht das Wichtigste ist. Dieses Bewusstsein brauchen wir wieder. Und dieses Bewusstsein wird, wenn wir es gesund betrachten, nicht dazu führen, dass wir verbohrt werden und Hardliner, sondern es wird dazu führen, dass wir anfangen, Menschen zu lieben. Es wird dazu führen, dass wir uns wieder für Menschen interessieren, weil wir wissen, es geht Gott um die Menschen. Jesus kam nicht, um Bäume zu retten in erster Linie. Er kam in erster Linie, um sein Gegenüber zu retten. Und das sind wir. Die Schöpfung, die seufzt auch um die Erlösung. Ja. Die müssen mitgerettet werden, ne? Die ganzen Tiere, also außer Stechmücken natürlich, ne? Die landen in der Hölle. Und Katzen. Hunde ist so eine Frage. Alles, was so groß ist wie eine Ratte, ist tendenziell auch eher wieder so Katze. Steht alles in Futten Makkabäer, ne? Könnt ihr nachdenken. Ne? Sprüche 45. Das heißt, die Schöpfung seufzt auch um die Erlösung, natürlich. Aber das ist nicht der primäre Akt von Jesus gewesen. Der primäre Akt von Jesus war gewesen, Menschen zu retten. Das heißt, wenn wir das machen, dann werden wir uns verhalten wie Jesus. Das ist eine Gesetzmäßigkeit im Reich Gottes. Was du säst, wirst du ernten. Das ist eine Gesetzmäßigkeit im Reich Gottes. Im Gleichnis von Sämann wird das schon deutlich, ne? In Markus-Evangelium, Matthäus-Evangelium, zum Beispiel Matthäus 13, Markus 4, glaube ich, ist es, wo das Gleichnis vom Sämann geschildert wird, da wird beschrieben, wenn der Same mal gesetzt ist, ja, Frucht bringt er von selber. Das macht Gott. Der muss ankommen, dieser Same bei uns. Der muss verwurzelt werden in unserem Leben. Dann kommt etwas dabei raus, das dazu führen wird, dass wir uns verhalten wie Jesus. Und wenn wir das tun, und ich sage euch, das wird erst, wenn wir das tun, niemand interessiert sich für deinen Glauben und für dein Zeugnis, sage ich dir gleich. Niemand interessiert sich für dein Zeugnis. Jeder erzählt heute sein Zeugnis im Internet. Wenn du Lebensgeschichten suchst, jeder erzählt seine Lebensgeschichte heutzutage öffentlich. Wir haben eine völlige Inflation an Lebensgeschichten. Ja? Wisst ihr, wann sich Menschen für deine Lebensgeschichte interessieren? Wenn du dich anders verhältst als der Rest. Dann wollen Menschen wissen, warum. Dann wollen Menschen wissen, aber warum? Warum kümmerst du dich um mich? Warum interessiert dich mein Leben? Warum fängst du an, mir gute Dinge zu sagen? Warum machst du das? Und dann können wir Antworten geben. Dann können wir Antworten geben, warum wir das tun. Und warum wir an Jesus glauben. Und warum wir glauben, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Viel mehr habe ich euch heute nicht zu sagen. Heute war es nicht sonderlich kompliziert. Was nicht heißt, dass es nicht wichtig ist. Nehmen wir diesen Auftrag ernst? Das ist die Frage. Ich glaube, das ist die einzige Frage, die uns daran hindert. Und nochmal, ich mache das nicht, um mich zu erheben. Ich bin nicht besser oder schlechter als irgendjemand hier. Ja, darum geht es mir nicht. Nur was ich gelernt habe, ist, ich habe mich jahrelang ausgeruht auf meiner Bibel, habe mit keinem Menschen über Jesus gesprochen und irgendwann habe ich mich gefragt, warum nichts passiert. Und dann habe ich angefangen, aktiv Menschen zu suchen, obwohl ich auch nicht der extrovertierteste Typ bin. Das meinen manche. Jeder, der mich genauer kennt, weiß das Gegenteil. Ich bin eigentlich nicht so krass der Extrovertierte, der auf jeder Party hier, oh ja, ich gehe auf alle Menschen zu. Aber ich habe angefangen, aktiv auf Menschen zuzugehen in Kontexten, wo ich merke, da ist es natürlich für mich. Bei mir ist es viel im Internet zum Beispiel, ne? Aber auch im Alltag. Aktiv auf Menschen zuzugehen und nicht sie voll zu quasseln, sondern Jesus zu repräsentieren. Wisst ihr, was Jesus immer gemacht hat, wenn er Leuten begegnet ist, die schwach und krank und ausgestoßen waren? Er hat eine Stunde gepredigt, ne? Nee, hat er nicht. Er hat sie geheilt, er hat sie gefragt, was sie brauchen, er hat sie gerufen, Gemeinschaft zu haben. Diese Dinge hat Jesus gemacht. Lest die Evangelien, prüft den Weg von Jesus. Er hat öffentlich gepredigt, aber den Einzelnen hat er geliebt. Ganz praktisch. Und dahin müssen wir kommen. Und dazu müssen wir Kontakt haben mit der Welt. Dazu müssen wir rausgehen und eine echte Retterliebe entwickeln für diese Welt. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wir machen keinen Aufruf heute oder so etwas. Der Aufruf ist trotzdem da an dich, denn das hier ist eine Sendungspredigt gewesen. Eine Predigt, die uns aufruft. Lassen wir uns senden von Jesus persönlich, vom Schöpfer des Himmels und der Erde. Und wenn du dazu bereit bist, dann sag einfach heute Morgen für dich auch im nächsten Lied, für dich ganz persönlich, ja Jesus, sende mich. Hey, ich will ein Leben führen, das spannend ist. Ich will ein Leben führen, wo ich was mit dir erlebe. Ich will ein Leben führen, das sich nicht um mich dreht, sondern wo ich Ewigkeiten verändern kann von Menschen. Das wird dann nicht einfach, weil Petrus sagt, dann werden wir angefeindet und so fort, ja? Aber wenn du dazu bereit bist, dann lass dich senden von Jesus. Und Jesus, so danke ich dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du sagst, du bist stärker als der, der in der Welt ist. Jesus, du bist stärker als jede Macht, als jeder Gedanke in dieser Welt. Und Jesus, wir glauben an deine Wahrheit. Wir glauben an deine Liebe. Wir glauben an dein Retterkreuz und dein leeres Grab, Jesus. Wir glauben, dass du der einzige Weg bist zum ewigen Leben. Und wir haben es ergriffen, Jesus, und wir wollen das wertschätzen und dir danken dafür, für alles, was du getan hast. Aber Jesus, ich bete, dass du unseren Becher überfließen lässt, sodass wir anderen geben und geben und geben. Ich bete, Herr, dass du uns sendest in diese Welt. Ich bete, dass du uns Möglichkeiten gibst, mutig zu sein. Dass du uns Möglichkeiten gibst, den Mund aufzumachen und Antworten zu geben auf die wichtigen Fragen des Lebens. Ich bete, Jesus, dass du uns bereit machst, mutig zu sein, zu lieben, auch wenn es was kostet. Ich bete, dass du uns bereit machst, Dinge zu ertragen, die uns beleidigen, die uns verschmähen, die uns in eine falsche Ecke stellen. Und dass wir umso mehr, Jesus, das tun, was du uns gesagt hast. Heiliger Geist, wirke an uns in den kommenden Tagen und Wochen und mach uns zu einer leuchtenden Stadt. Wir sind schon auf einem Berg, aber wir wollen auch leuchten, Herr. Hilf uns dabei. Amen.